Wir befinden uns ja in der Vorpassionszeit und sind dadurch auch immer wieder neu aufgerufen, unser Leben Jesus Christus ganz anzuvertrauen und zu verstehen, was am Kreuz auf Golgatha für uns geschehen ist. Dass nämlich der Sohn Gottes dort geblutet hat für uns, damit wir nicht in Ewigkeit verloren gehen, sondern ewig im himmlischen Jerusalem bei Gott dem Vater sein können. Und wir haben ja unser persönliches Leben nicht in der Hand. Wir hoffen zwar immer und freuen uns auch darüber, wenn wir noch einen Tag des Lebens auf dieser Erde haben, noch eine Woche, noch einen Monat, vielleicht noch ein Jahr, aber wir wissen es nicht. Und wir sollen allezeit bereit sein, aufgenommen zu werden in die Herrlichkeit. Die Apostel wurden ausgesandt, um diese frohe Botschaft unter die Menschen zu tragen in aller Welt. Davon handelt die Apostelgeschichte, denn nach Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Apostel erfüllt worden sind mit diesem Geist des Vaters, verklärte sich Jesus in ihnen und gab diesen Auftrag frei: Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Denn alle, die da glauben und getauft werden, sollen selig werden. Alle sind dazu eingeladen. Wir haben ja von der ersten Missionsreise des Apostel Paulus mit Barnabas gelesen, dass sie nicht einfach sich so aufmachen konnten, wie sie gedacht haben, den Menschen etwas Gutes zu tun. Gutes tun ist auch gut, aber das heißt noch nicht, dass es im göttlichen Sinne ist. Dort fastete man, betete in der Gemeinde zu Antiochia und dann sonderte der Heilige Geist diese aus und sandte sie in die Welt. Und so haben sie viele Erfahrungen gemacht an unterschiedlichen Orten. Es gab Menschen, die hörten zu. Es gab Menschen, die lehnten diese Botschaft ab. Es gab Menschen, die ließen sich hinreißen, so wie es auch in unserer heutigen Welt ist, sogar solche Boten zu töten. Ihnen nachzustellen, sie möglichst auszuschalten. Wir erleben das ja im Nahen Osten, wo ja gerade auch durch den Islam, durch diesen extremen Islam, viele Christen ermordet worden sind. Weil diese Botschaft vom Kreuz nicht gehört werden will. Denn die Botschaft vom Kreuz lädt wohl ein zum Leben, das ewig ist, fordert aber zugleich den ganzen Menschen. Gott teilt nicht. Er will uns entweder ganz oder gar nicht. Er teilt nicht. Und das verkündigte Paulus und Barnabas hin und her. Sie stießen auf gute Resonanz, aber auch auf schlechte Resonanz und verkündeten denen, die nun Jesus im Glauben angenommen haben, gleich, solange ihr hier auf Erden seid, müsst ihr auch manches Leid ertragen. Der Glaube an Jesus Christus, die Nachfolge Jesu ist kein gemütlicher Spaziergang durch die Zeit, ist nicht nur ein offener Himmel, um Geschenke zu bekommen, um Segen zu bekommen, dass es einem immer gut geht. Ja, es gibt ja diese Irrlehren, die da behaupten, wenn jemand Christ ist, darf er nicht krank sein. Das ist eine Irrlehre. Auch Christen sind krank. Und mit Recht sind sie manchmal krank. Auch der Apostel Paulus war krank. So schlimm krank, dass er sogar dreimal Gott gebeten hat, ihm diese Krankheit unbedingt zu nehmen. Und der Herr hat gesagt, nein, mache ich nicht. Denn, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wenn ich dir deine Krankheit nehme, dann geht's schlecht mit dir. Du musst sie haben, damit es gut mit dir in der Zeit geht. Damit du auf dem schmalen Weg bleibst. Und dann sagte der Apostel Paulus, ja, dann lasse ich mir an der Gnade des Herrn genügen. Dann will ich lieber schwach sein, damit er stark ist in mir. Ich will nicht der Starke sein. Aber so unterrichteten die neu entstandenen Gemeinden, dass auch diese Begleiterscheinungen im Christsein in dieser Zeit stattfinden. Wir sind nicht immer die, die oben schweben und alles meistern können. Oft sind Christen die, die optisch gesehen unten liegen. Wir hörten ja den Bericht von Nordkorea. Dort liegen eigentlich die Christen nur unten, äußerlich. Und doch sind sie innerlich angebunden an die himmlische Herrlichkeit. Und wenn sie aus dieser Welt scheiden, dann steigen sie auf in die himmlischen Höhen. Die anderen, denen es offenbar gut geht äußerlich, sie steigen hinab in die teuflischen Tiefen. Und die erste Missionsreise war nun zu Ende. So kehrten Paulus und Barnabas zurück in die Gemeinde zu Antiochia in Syrien und erzählten, was sie dort alles erlebt haben und freuten sich gemeinsam über jeden bekehrten Menschen, über jeden Menschen, der das ewige Leben in sich aufgenommen hat und der sagen konnte, jetzt bin ich bereit, auch aus der Welt zu scheiden. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich brauche mich nicht mehr an den Dingen dieser Zeit festzuhalten, als ob sie mir Leben spenden könnten. Aber diese Ruhe in Antiochia wurde jetzt durch andere gestört. Denn auch innerhalb der Christengemeinde gibt es ja so vieles, was stören kann. Und das sind meistens die Nebensächlichkeiten. Diese Erkenntnisse, die so aufeinander prallen. Und jeder möchte Recht haben. Vor allen Dingen die, die schon länger im Glauben sind, so wie auch die Juden, die sich da bekehrt haben und nun Kinder Gottes waren. Sie glaubten, dass die Heidenchristen unbedingt etwas halten müssen zur Seligkeit. Sie könnten nicht selig werden, wenn sie das Gesetz nicht halten. Und diese kamen nach Antiochion und brachten Unruhe in diese schöne Gemeinde hinein. Da heißt es in den ersten 5 Versen von Kapitel 15, einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Es war also ein ziemlicher Aufruhr entstanden unter der zur Ruhe gekommenen Gemeinde Jesu. Und ich denke, das ist auch eine Parallele für die heutige Zeit. Wenn man so die Einzelnen fragen würde, was sie denken, würde es drunter und drüber gehen, wenn die sich äußern. Jeder hat so seine Privatansicht und Meinung. Und dabei ging es ja darum, dass einfach der Blick auf Jesus Christus allein gehalten werden sollte. Aber dieses Verständnis ist bei manchen noch nicht angekommen. Darum gibt es einen belastenden Eifer, auch unter den Christen. Ich hatte mal während einer Freizeit eine Grafik gezeigt von den unterschiedlichen Gemeinden, auch denen, die nach der Reformation entstanden sind. Wie kommt das? Alle glauben an Jesus. Und doch kochen sie alle ihr Süppchen. Wie viele Mehr nach der Reformation als zuvor gab es verschiedene Gemeinden. Einfach, weil sie nach ihrem Denken vorangehen und die anderen waren dann eben falsch in ihrem Denken. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Die Schwerpunkte in den einzelnen Kreisen werden unterschiedlich gesetzt, deswegen kann der eine Kreis mit dem anderen nicht. Und dabei wollen sie alle demselben Herrn folgen. Das Problem ist also sehr alt und doch ist es schlecht und falsch. Aber wir müssen auch davon ausgehen, wo Segen Gottes spürbar wird, liegen die Anfechtungen nicht weit entfernt. Wenn es dem Satan, dem Feind Gottes, nicht gelingen konnte, das Evangelium von der Erlösung durch Gnade unter den Heiden auszubreiten, noch das Leben der Apostel auszuschalten, nicht? Paulus sollte ja gesteinigt werden, man versuchte ihn auszuschalten, damit das Evangelium nicht weitergesagt wird, dann soll wenigstens die Hoffnung der gläubigen Gemeinde in Frage gestellt werden. Sind wir richtig? Und Zwiespalt soll zur Schwächung des Zeugnisses von Jesus führen. Denn eine christliche Gemeinde, die sich untereinander noch nicht mal versteht, die kann gar kein Zeugnis des Glaubens nach außen haben. Der Teufel weiß das. Deswegen hat er versucht, gleich diese Gemeinde Jesu gegeneinander zu führen. Denn dann ist sie unglaubwürdig. Da will sich doch keiner zutun zu diesen Streithähnen. Wenn kein Friede da ist, dann braucht man da überhaupt nicht hingehen. Das würden wir heute auch sagen. Und wir hören ja manchmal die Äußerung von Menschen, das wollen Christen sein. So leben die. Ach, wenn du wüsstest, was da los ist in den Gemeinden. Wie die miteinander zanken können. Ach, na, da bleibe ich doch zu Hause. Habe ich Zank genug? Verstehen wir? Das ist ein Werk des Teufels. Und das hat er auch damals gleich in Szene gesetzt. Denn kurz nach dem Werk der Erlösung am Kreuz auf Golgatha versuchte bereits der Satan, die Hoffnung auf das ewige Reich Gottes in Gethsemane zu zerstören. Jesus betete innig zum Vater, ob dieser Kelch an ihm vorübergehen kann. Und als er nun entschieden war und sagt, ich trinke den Kelch, es geschehe dein Wille. Dann kam gleich die Wende unter den Jüngern, Matthäus 26, 42. Und die Jünger verließen ihn alle. Da ein Werk des Satans. Die Bereitschaft, das Leben zu geben. Die Bereitschaft Gottes, den Frieden zu schenken. Und der Teufel sagt, nein, das sollen die nicht haben. Ich konnte den Messias nicht abhalten von diesem Gebet, aber jetzt werde ich die Jünger abhalten davon. Ich versuche es zumindest. Das ist sein Plan. Und er gab ihnen Furcht ins Herz und sie verließen alle den Meister, mit dem sie 3 Jahre durchs Land gegangen sind und waren eigentlich zufrieden und froh und flohen. So wie die Lauheit im Glauben gefährliche Früchte aufzeigen kann und hervorbringen kann. Wir sehen das auch bei der Gemeinde zu Laodicea in Offenbarung 3, Vers 16 und 17. Gefährliche Früchte, das heißt, sie sagen, ich brauche nichts mehr, ich weiß alles, ich bin fertig. Ich brauche nichts mehr. Eine gefährliche Frucht der Lauheit im Glauben. So geht es aber auch dann, wenn der Übereifer der Gläubigen Raum gewinnt. Der Herr sucht in den Seinen keine Verteidiger seines Willens. Das ist mir mal ganz wichtig geworden. Ja, viele wollen ja Gott verteidigen. und dann halten sie Reden, Verteidigungsreden, als ob das Gott nötig hätte. Gott sucht keine Verteidiger seines Willens und seines Wortes, sondern er sucht nur gehorsame Nachfolger. Das ist zwar für uns menschlich gesehen das Schwerste, aber das ist das Richtige. Petrus tat auch nicht das Richtige in Gethsemane, als er dem Knecht des hohen Priesters das Ohr abschlug. Er war für Jesus, Matthäus 26, Vers 51. Er meinte es gut, er wollte seinen Meister verteidigen und tat dabei das Falsche. Die gläubig gewordenen Pharisäer, es wurden ja viele, zuerst gläubig in Israel. Sie kannten das Wort der Propheten. Sie kamen aus derselben Richtung, aus der Paulus einst kam. Sie bekehrten sich. Und sie hatten auch ein großes Wissen über die Gnade Gottes, denn sie kannten ja das Alte Testament und die Verheißungen. Das heißt, sie lehnten das jetzt nicht ab. Sie lehnten auch nicht ab, dass Heiden gläubig wurden. Haben sie ja gelesen. Sie wussten, dass gläubig gewordene Heiden Israel zugegliedert werden. Das heißt, zu dem gläubigen Israel kommen die Heiden und nicht umgekehrt. Das wussten sie. Also das war kein Problem für sie, ja? Juden werden ja nicht veredelte Heidenchristen, sondern Heiden werden veredelte Judenchristen. Sie kannten die Aussage durch den Propheten Sacharja zum Beispiel. Ich lese da mal im 8. Kapitel einige Verse. Sie waren ja Bibelleser, nicht? So wie wir das ja von uns eigentlich auch erwarten, dass wir alle Bibelleser sind und wissen, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Und sie waren auch Bibelleser im Alten Testament. Und da heißt es hier, sie wussten, so spricht der Herr Zebaoth, es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger einer Stadt werden zur anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Also sie kannten diese Verheißung, da kommen doch irgendwann wie auch die Heiden hinzu. Und diese schon beginnende Erfüllung oder Vorerfüllung dieser Sammlung dieser Heiden fand ja schon in der ersten Missionsreise statt. Heiden wurden gläubig, denn oftmals, so haben wir gelesen, verstießen Juden aus der Synagoge Paulus und Barnabas. Nur ein Teil wurde gläubig, die anderen wollten nichts davon wissen. Dann sagte der Apostel Paulus, gut, dann wenden wir uns zu den Heiden. Und die waren froh und die haben sich bekehrt. Sie kamen hinzu, so wie es geschrieben steht. Du bist aus dem Ölbaum, so heißt es dann im 11. Kapitel des Römerbriefes. Und Paulus sagt es, du bist aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und gegen die Natur in den guten Ölbaum gepfropft worden. Das war die Botschaft jetzt auch zu den Heiden. Hier erklärt sich im Übrigen, das sage ich mal so, dass jeder wiedergeborene Christ niemals ein Antisemit sein kann. Er kann kein Judenhasser sein, denn dann wäre ja er gegen seine eigene Gemeinde, die in der Substanz aus Juden bestand und besteht. Denn er ist ja als Heide in den guten Ölbaum der Juden eingepfropft worden. Er ist zu den gläubig gewordenen Juden gekommen. Und hier verstehen wir die Priorität, was hier im 15. Kapitel beschrieben wird. Sie sagen, wir sind die Ersten. Wir sind gläubig geworden. Wir kannten ja die Bibel. Und jetzt sind die Heiden hinzugekommen. Jetzt haben wir ein Wächteramt. Wir müssen die Heiden belehren. Wir müssen ihnen jetzt mal sagen, was richtig ist. In gewisser Hinsicht können wir das verstehen. Das tun wir ja auch in mancherlei Weise, wo wir von einer Sache überzeugt sind, versuchen wir auch andere zu bereden in dem, was wir glauben. Der Herr sieht das alles, aber ist es immer richtig? Der Apostel Paulus schrieb ja auch im Römerbrief weiter, später, dass er eine Last hat, auch für die übrigen, die Jesus noch nicht kennen aus den Juden. Er möchte sie gewinnen und gab im 10. Kapitel ja auch den Hinweis, dass er lieber verbannt sein möchte für sie, wenn sie nur selig werden könnten. Und er sagt, mit euch Heiden rede ich. Er redete zu den Heidenchristen, dass sie nicht stolz würden, sondern sie sollen immer erkennen, du bist eingepfropft in den guten Ölbaum, weißt du das noch? Also erheb dich nicht. Denn wenn die echten Zweige, die zwar vorübergehend ausgebrochen sind, sich bekehren, was glaubst du, was passiert? Die werden eingepfropft. Aber wenn du nicht gehorsam da drin stehen bleibst, kannst du auch ausgebrochen werden. So schrieb er hier. Nicht? Verstehen wir diese Beziehung? Er versucht auch zu verstehen, was die auf dem Herzen haben, da wo er hergekommen war, die da sagen, die Heiden müssen sich beschneiden lassen. Bei diesem guten Wissen und Wunsch, die Heidenchristen zu unterrichten und sie in das geistliche Israel einzugliedern, merkten sie aber etwas nicht, dass Gott das Gesetz Mose nur bis auf die Zeit der Erlösung durch Gnade gegeben hat. So steht es auch im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 24. Das Gesetz ist nur gegeben als Zuchtmeister auf Christus. Und im Römerbrief lesen wir dann Kapitel 10, Vers 4. Christus ist das Gesetzesende. Und hier gab es plötzlich eine Schwierigkeit. Immer in diesem Gesetz gelebt, unter Todesandrohung, das Gesetz eingehalten. Und jetzt plötzlich in Christus ein komplettes Ende dieses Gesetzes zu erkennen, war für viele schwierig und ist für manche heute auch noch schwierig. Deswegen dieses Wort Gesetzlichkeit, auch unter den Christen, ist ein Hinweis dafür, dass sie nicht nur auf das Vollkommene in Christus schauen. Mir ist dabei zum Beispiel eingefallen, es gibt ja so viele Gespräche über Kleidung, über sonst was, ja? Wenn sich jemand zu Jesus bekehrt, wird sein Leben verändert. Da braucht man gar nichts sagen, weil in Christus alles vollkommen ist. Wir lesen zum Beispiel von dem besessenen Gadarener am See Genezareth, der war nackt. Und die Dämonen trieben ihn auf den Friedhof. Und er wohnte da zwischen den Gräbern. Und als Jesus kam, trieben die Dämonen ihn zu Jesus und sprachen zu Jesus, bist du gekommen, um zu verderben, wir wissen, wer du bist. Und als Jesus diese Dämonen austrieb, da lesen wir plötzlich, da war der angezogen nachher und ganz vernünftig. Der war nicht mehr nackt. Einfach die Gegenwart Jesu in ihm hat ihn verändert. Und das heißt, den Blick haben auf das Vollkommene. Und das war für viele Judenchristen noch schwer. Zu erkennen, in Christus ist alles erfüllt. Sie kannten ja das Gebot und ich möchte es uns vor Augen halten, um auch vielleicht einen kleinen barmherzigen Blick zu erzeugen auf die, die noch so festgefahren sind in dem Gesetz. Es steht ja in 1. Mose 17, dass Gott Abraham ein ganz festes Gebot gegeben hat, an das sich alle in seinem Hause und alle Nachkommen unbedingt zu halten hätten, wenn sie nicht sterben wollten. Es heißt dort ab Vers 9, lese ich das mal. Gott sprach zu Abraham, dem Vater des Glaubens, dem Vater des Volkes Israel. So haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn's 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Haus geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Haus geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Ja, das ist ein starkes Gebot. Und jetzt sind nun viele gläubig geworden in Israel. Und das haftete ihn an, wenn ihr ja zu uns jetzt kommt und wir nicht zu euch. Wenn ihr in den guten Ölbaum des geistlichen Israels eingepfropft seid, dann müsst ihr auch das tun, was wir tun. Hier verstehen wir das. Sie kamen und sagten, wenn die nicht beschnitten werden, können die nicht selig werden. Die gehören dann einfach nicht dazu. Und dann gab es eine schwere Diskussion. Paulus hat zuvor auch so gedacht. Aber dadurch, dass Jesus in sein Herz eingezogen ist, hat er verstanden, in Christus ist das Gesetz erfüllt. Aber diese Unruhe schafften in Wahrheit nicht Menschen, sondern der Widersacher, indem er die einen, die am Gesetz noch festhielten, verblendete, dass sie nicht erkennen konnten oder auch wollten, dass in Christus alles erfüllt ist. Und dass das Gesetz jetzt sein Ende gefunden hat, was die Menschen betrifft. Und die anderen, die waren noch unbedarft und sagten, wir haben doch Jesus aufgenommen. Was sollen wir denn noch mehr tun? Wir haben doch unsere Sünden bekannt. Wir haben doch unser Leben Jesus gegeben, sind froh geworden. Fehlt uns doch noch was? Der Teufel hat die Zwietracht unter den Gläubigen diesbezüglich geschürt. Und das findet bis zum heutigen Tag immer wieder statt. Gesetzlichkeit ist in jeder Weise eine zerstörerische Angriffswaffe des Satans in der Gemeinde Jesu. Doch wo im Leben des Einzelnen und der Gemeinde der rechte Blick zur Neuorientierung vorhanden ist, wird es dem Satan nicht gelingen, sein zerstörerisches Werk zu vollführen. Darum in einem Lied heißt es, blicke nur auf Jesus, Seele eil ihm zu. Und wenn das jetzt 100 Leute auf einmal machen, dann haben sie gar keinen Grund mehr zu streiten. Dann sagen sie alle, wir wissen nichts, der Herr weiß alles. Und dann kommt alles gut. Noch ein Punkt dabei, als sie da nun in Antiochia nicht klargekommen sind. Und das ist auch ein geistlicher Punkt für uns, orientierten sie sich nach Jerusalem. An den Ort hin, wo die Erlösung stattgefunden hat, in Christus. Wo Gott in Christus war und erlöste die Welt mit sich selbst. Paulus und Barnabas wurden von der Gemeinde in Antiochia aufgefordert, nun mit dieser Frage nach Jerusalem zu gehen. Denn dort war der Ausgangspunkt des Evangeliums. Dort war die Stätte, wo Gott geredet hat zu seinem Volk zu den Menschen und darüber dann auch zu den Heiden. Pfingsten fand nicht in Berlin statt, sondern in Jerusalem und weitete sich von Jerusalem aus in alle Welt. Darum gingen sie zum Ursprung zurück und etliche aus Antiochia gingen mit, um diese Frage den Aposteln dort vorzulegen. Und da gab es auch eine Diskussion, haben wir gelesen. Man behandelte das dann auch dort in Jerusalem, aber zuerst in Antiochia. Und die Behandlung war so stark, man kam in stark gegeneinander, dass die Liebe, die ja das Größte ist in der Gemeinde Jesu, anfing zu erkalten. Von Liebe war gar nicht mehr da. Rechthaberei grasierte. Und darum beendete man diese Diskussion und richtete den Blick nach Jerusalem. Der richtige Blick in die Zeiten, in den Zeiten der Unklarheiten oder Ungewissheiten ist immer nach Jerusalem. Immer an den Ort, wo Jesus für uns starb. Immer zum Kreuz auf Golgatha, dass wir dort die rechte Antwort finden. Denn in Jerusalem offenbarte Gott die Gnade in Jesus Christus. Spurgeon sagte es mal so: Geh hin zum Kreuz, geht hin zum Kreuz, wenn ihr eure Zweifel loswerden wollt. Geht hin zum Kreuz. Er hat nicht gesagt, also setzt euch mal zusammen, damit ihr euch auseinandersetzen könnt, sondern habt ihr Zweifel, geht hin zum Kreuz. Da ist die Lösung. Und das brauchen auch wir in unserer heutigen Zeit. Hin zum Kreuz, jeder Einzelne. Denn wir alle brauchen das Kreuz. Keiner kann ohne diesem Kreuz leben. Denn wir sind allzumal Sünder und mangeln alle des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Und dort am Kreuz kriegen wir die rechte Unterweisung. In Jerusalem rief Jesus für unser Leben aus vom Kreuz: Es ist vollbracht. Da müssen wir hin, wo alles vollbracht ist. Da müssen wir hinschauen. Da kriegen wir die Antwort. In Jerusalem begann das neue Leben des Glaubens im Heiligen Geist für alle. In Jerusalem findet auch die Vollendung der Gnadenzeit einst statt. Bei der Wiederkunft des Herrn. Das heißt, wer betet, blickt auf Jesus, auf sein Werk und seinen Willen. Er schaut gleichsam zu dem Geschehen in Jerusalem. Der Satan hat dann keinen Raum mehr in unserem Leben. Er hat keinen Raum in der Gemeinde. Es wird ihm gewährt, wenn alle im Gebet nach Jerusalem, nach Golgatha schauen. Jerusalem ist und bleibt das Zentrum der Offenbarung des Willens Gottes. Durch den Heiligen Geist tragen wir diesen Blick im Herzen. Schauen wir im Herzen. Wir können überall beten, aber wir schauen innerlich immer zum Kreuz, immer nach Golgatha, immer quasi nach Jerusalem. Hier verstehen wir auch schon vorgeschattet diese prophetische Aussage oder sagen wir mal diese geistliche Aussage, den Wunsch, diese Gemeinschaft mit der Offenbarung Gottes in Jerusalem zu haben, wie es in Psalm 137 steht, Vers 5 und 6. Das ist ein Psalm der Klage aus der Fremde, aus Babel. Ja, und da konnten sie nicht nach Jerusalem. Die Juden waren deportiert worden nach Babel, mussten in der Fremde sitzen, da wo die Götzendiener ihr Wesen trieben, so wie wir uns ja manchmal auch unglücklich fühlen, wenn wir um uns herum diesen Götzendienst sehen. Und da heißt es dann: Vergesse ich dich, Jerusalem, dann soll meiner Rechten vergessen werden. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Und hier geht es gar nicht nur um eine Stadt, die aus Steinhäusern besteht, sondern hier geht es um den Inhalt. Um den Inhalt. Wenn ich das nicht meine höchste Freude sein lasse, Herr, dann kannst du mich auch vergessen. dann kannst du mich vergessen. Dann habe ich nämlich keine Orientierung und dann diene ich dir gar nicht und lebe dir auch gar nicht. Der Blick auf Jesus ist das Wichtige. Das heißt also der Blick nach Jerusalem. Und der macht froh. Und so marschierten viele von Antiochia nach Jerusalem, um jetzt Gewissheit zu bekommen. Gewissheit über diese Frage. Während dieser Reise, so haben wir gelesen, kamen Paulus und Barnabas und die mit ihm waren durch das Land Phönizien und Samarien. Und dort erzählten sie überall in den Synagogen, in den entstandenen Gemeinden, was Gott Großes getan hat. Die Bekehrung vieler Heiden und die das hörten, wurden froh. Der Blick nach Hilfe aus Jerusalem nahm alle Traurigkeit hinweg. Alle Traurigkeit über diesen Gesetzesstreit. Also wenn man aus diesem Streit herauskommen will, für und wieder braucht man nur im Gebet auf Golgatha zu blicken. Dann wird man wieder froh. Dann kommt man aus dieser Bedrängnis heraus. Diese Freude steckte auch die Gläubigen an auf dem Wege nach Jerusalem. Die Nebensächlichkeiten werden in einer Gemeinde meistens vom Satan zum Streit gebraucht. Aber das Eigentliche verbindet das Kreuz von Golgatha. Dann entsteht Freude, wie es der Herr Jesus sagt in Lukas 15, über einen Menschen, der Buße tut. Da freuen sich alle plötzlich mit. Da gibt es überhaupt keine Streitgespräche mehr. Über einen, der Buße tut, da können die sich alle so herzlich freuen, dass alles andere aus dem Mittel getan ist. Und das will der Satan verhindern, dass wir uns nicht mehr freuen über einen Menschen, der Jesus aufgenommen hat. Das ist das Größte, wenn einer Jesus aufgenommen hat. Und da sollen wir hinschauen, Jesus auch in dem Nächsten. Es gilt also darauf zu achten, sich als Kind Gottes nie zum Streit missbrauchen zu lassen. Ich habe das bewusst so formuliert. Missbrauchen, denn Streit, wenn man streitet, ist man immer ein Missbrauchter vom Teufel. Der missbraucht uns dann, wenn wir streiten. Ja? Da müssen wir darauf achten, dass er uns nicht missbrauchen kann, sondern dass wir das suchen und fördern, was Freude bereitet. Denn wir sehen, dass ein Sünder Buße getan hat. Das sind Worte, die auf Jesus dann und sein Werk und seine Gnade hinweisen. In der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir zeigen uns dann gegenseitig stets das Werk des Herrn. Und wenn wir das tun, wenn Christen das tun, dann haben sie keinen Streit. Dann freuen sie sich. Schau mal nach Golgatha. Bist du dankbar darüber? Ja, ich auch. Na, dann haben wir doch beide eine gute Freude. Ja, das ist doch wichtig. Ich habe so viel Sünde gehabt. Der Herr hat sie mir abgenommen. Hast du auch Sünde gehabt? Er hat sie dir auch abgenommen. Das ist ja wunderbar. Können wir uns schon wieder freuen. Ich darf jetzt beten und der Herr leitet mich. Ja, leitet er dich auch? Ja, na wunderbar. Haben wir nicht einen wunderbaren Herrn? Das ist der Weg der Gläubigen in der Gemeinde. Und der soll nicht verhindert werden. Der gesegnete Ausgangspunkt, wir können dort sagen, Paulus und Barnabas und die Glieder der Gemeinde in Antiochien kamen also zu diesem Ausgangspunkt des Evangeliums, zu den Ältesten und Aposteln, zu der Urgemeinde in Jerusalem. Und hier fanden sie offene Herzen vor. Solche, die nach noch das Zeugnis der gegenwärtigen Gnade im Herzen hatten. Sie waren an der Stätte, wo Jesus Christus gen Himmel gefahren ist. Sie waren an der Stätte, wo der Heilige Geist auf sie gekommen war. Sie waren noch so an der Stätte, wo die Urgemeinde sagte, dass sie alle eins waren. Und da hatten sie offene Herzen. Was habt ihr für ein Problem? Komm, wir reden mal darüber. Und sie hörten natürlich auch von den Bekehrungen. Aber sie hörten auch zugleich von den Gefahren, die der Widersacher dort ins Feld führte. Die Apostel wussten, und deswegen waren sie in Jerusalem froh, und das ist auch das, was uns ja bewegt, sie wussten, dass obwohl sie Jesus in Gethsemane verlassen haben, hat Gott in Christus sie nicht verlassen und versäumt. Das macht froh. Eigentlich hätte mich Gott dahin geben können und sagen, mit dem Wolfgang kann ich nichts anfangen. Der ist seine eigenen Wege gegangen, der war da untreu und den lasse ich einfach gehen. So hätte er auch bei den Aposteln reagieren können. Die haben mich alle verlassen in Gethsemane. Ich habe gerade gebetet, ich trinke jetzt den Kelch des Vaters. Und dann rennen sie alle weg. Obwohl sie mich kannten, schon vorher. Und wussten, was ich gepredigt habe, was ich ihnen versprochen habe. Und das war aber an dem Herzen der Apostel. Er hat uns nicht verworfen, obwohl wir ihn verlassen hatten. Und auch Petrus, der dabei war, er sagt, obwohl ich meinen Herrn verleugnet habe. Ich habe dreimal gesagt, dass ich ihn überhaupt nicht kenne. Ich habe sogar geschworen, ihn nicht zu kennen. Und doch hat er mich nicht ausgestoßen. Ja, da waren die alle froh. Ja, da hatten die ein ganz offenes Herz. Und obwohl wir so traurig waren, als Jesus gekreuzigt wurde, wir wollten gar nicht die frohe Botschaft hören, die Maria Magdalena sagte, er sei auferstanden, kann ja gar nicht sein. Wir waren alle traurig. Und der Herr uns erst selber belehren musste, dass er uns das dreimal gesagt hat und vor uns nun erschien, hat er uns trotzdem nicht weggeschickt. Er hat uns zu sich genommen. Sie hatten nämlich etwas erlebt, dass nicht das Gesetz sie zu der neuen Gottesfamilie brachte, sondern die Gnade allein. Und hier waren alle miteinander vereint. Hier waren alle Heilsfragen richtig geklärt. Und hier gab es Antworten auf Fragen, die noch im Raum standen. Der Blick nach Golgatha, nach Jerusalem, schützt also vor der Zerstörung der Gemeinde und vor der Zerstörungswut des Satans. Was lernen wir jetzt daraus? Wir lernen zum einen, Verbindlichkeit in der Gottesfamilie ist notwendig durch die Liebe Christi. Aber sie wird aufs Äußerste angefochten. Das lernen wir auch daraus. Deswegen sind wir wachsam. Ein zweites, Verbindlichkeit in der örtlichen Gemeinde ist notwendig zum geistlichen Leben durch Jesus Christus. Soll aber, und da gilt es wieder darauf zu achten, wenn möglich durch den Satan verhindert werden. Auch in der örtlichen Gemeinde. Wenn Jesus sagte in Johannes 17, Vers 11 und 21, dass sie alle eins sein sollen, jeder mit jedem. Also es ist eine wunderbare Aussage. Wir zum Beispiel heute Abend als Kinder Gottes, die wir Kinder Gottes sind, sollen alle eins sein. Und wenn das so ist, gibt es ja gar keine Fragen mehr. Ja, wo ist denn da noch was zu diskutieren, wenn wir sowieso eins sind im Herrn? Wenn Jesus das so sagt und beschreibt auch die Vollmacht dieser Einheit in Matthäus 18, zum Beispiel Vers 19, wo nur zwei von euch eins werden, können sie bitten, was sie wollen. Es kommt, wird ihnen gegeben. Diese Einheit, merken wir. Dann sagt aber auf der anderen Seite der Satan, das will ich verhindern, dass ja nicht zwei eins werden. Drei schon gar nicht, noch mehr überhaupt nicht. Sie dürfen nicht eins werden. Denn wenn sie eins werden, dann arbeiten sie aus dem Himmel heraus auf dieser Erde und ich kann nichts mehr machen. Der Satan will jeden gegen jeden stellen. jeden gegen jeden aufwiegeln. Das hat er damals versucht, zum Teil geschafft, und das tut er, solange Gemeinde Jesu auf Erden ist, immer wieder aufs Neue. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht einen persönlichen Übereifer, Gott zu dienen, an den Tag legen, sondern bescheiden bleiben in Christus selbst, als begnadigte Sünder, einer wie der andere, und geführt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn Jesus Christus allein ist das göttliche Leben. Ihn haben und ihn lieben heißt Leben in der Zeit und in Ewigkeit. Hier verstehen wir jetzt ein wenig, was da vor sich ging in der Apostelgeschichte 15, in den ersten Gemeinden, in dem Gerangel unter den Gläubigen. Jesus, das absolute Zentrum. Dann ist alles gut. Soweit zu diesem Textabschnitt.